NZZ Megahertz. Körperkult. Ich bin selber nicht besonders aktiv auf Social Media. Ich habe einen Instagram-Account, auf dem ich nie was poste. Ab und zu scrolle ich aber schon durch Reels und mein Algorithmus zeigt mir meistens entweder Hundevideos oder Impro-Theater-Sketches. Aber zwischendurch auch immer wieder Werbung für Fitness-Apps und für Pilates-Übungen, mit denen man wahnsinnig viel Fett verliert und total muskulös wird in kürzester Zeit. Und ich muss zugeben, ich denke dann schon immer, naja, es wäre schon toll, ein bisschen fitter zu sein und ärgere mich auch ein bisschen, dass ich es nicht schaffe, regelmäßig mehr Sport zu machen. Ich bin Jenny Rieger, willkommen zu NZZ Megahertz. In den sozialen Medien wimmelt es ja nur so vor Fitness- und Gesundheitsinfluencern, die ihre perfekten Gesichter und gestellten Körper in die Kamera halten. Und dass es uns nicht gerade zufriedener macht, die immer anzuschauen, das wissen wir ja eigentlich. Aber wie sehr beeinflusst es denn unser Körperbild wirklich? Warum und vor allem, was können wir tun? Darüber rede ich heute mit der Medienwissenschaftlerin Dr. Katrin Kassai, die aus Wien zugeschaltet ist. Hallo Katrin.
Hallo, danke für die Einladung.
Katrin, was hast du denn in letzter Zeit so für Reels gesehen?
Oh, sehr spannend. Ganz unterschiedlich. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr auseinandergesetzt mit diesem sogenannten Softgirl-Trend und dieser Softgirl-Ästhetik.
Oh, sag mir jetzt noch nichts.
Ja, das ist auch so ein neues Frauen- und Körperideal, das ein bisschen weggeht von diesem gemachten, unrealistischen hin zu einer sehr femininen, sehr blonden, auch auffällige Ästhetik, weniger stark geschminkt. Und ja, das ist irgendwie so auch ein bisschen ein Rich-Girl-Trend. Und damit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. Und mein Algorithmus, ja, kennt da natürlich dann keine Grenzen zwischen meiner privaten Nutzung und meiner beruflich interessierten Nutzung. Mhm. Und ich habe auch nicht zwei unterschiedliche Accounts. Das heißt, das vermischt sich natürlich dann ganz stark. Ja. Aber dazwischen habe ich auch ganz viele Hunde und ein bisschen Hobby-Themen sowie Wassermalfarben und so.
Ja. Wenn du diese Softgirl-Videos siehst, was denkst du dann so? Oder macht das irgendwas mit dir?
Also ich würde wahrscheinlich... Also es wäre wohl naiv zu glauben, dass es gar nichts mit mir macht. Mhm. In der Medienpsychologie nennen wir das den Third-Person-Effekt, nämlich den Eindruck, dass das sozusagen immer nur andere betrifft, dass man ja selbst eigentlich geschützt und gewahrt ist vor diversen Medieneffekten, aber ganz so ist es ja leider nicht. Aber natürlich, ich schaue mir das jetzt weniger aus Inspirationszwecken an, sondern eher aus einer analytischen, mit einer analytischen Brille. Also hoffe ich ja schon, dass es weniger was mit mir macht.
Dr. Katrin Kassai ist 37 Jahre alt. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin und seit September 2023 Assistenzprofessorin an der Uni Wien. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich damit, wie Medien, vor allem Plattformen wie TikTok und Instagram, das Körperbild von Nutzerinnen und Nutzern beeinflussen. Unter anderem ist sie involviert in ein Projekt namens Health Influencers on Social Media. Das Ziel ist herauszufinden, wie Gesundheitsinfluencer Jugendliche und junge Erwachsene beeinflussen, wenn es um Themen wie Ernährung, Fitness oder Wohlbefinden geht. In einem anderen Projekt namens Aware geht es darum, wie Social Media Einstellungen zu mentaler Gesundheit beeinflusst. Können wir vielleicht mal so ein bisschen allgemein auf das Phänomen schauen? Also wie werden denn eigentlich Körper in der Regel in den sozialen Medien dargestellt?
Sagen wir mal so, in der kurzen Zeit, seitdem es überhaupt Social Media gibt, hat sich ja eigentlich schon relativ viel getan. Mhm. Und zwar, was wir so beobachten, ist eine starke visuelle Orientierung. Also wir nennen das auch den Visual Turn auf den Plattformen. Und dass es sich ja zunehmend ähnlicher werden, die Plattformen, sowohl auf Instagram, Facebook, TikTok, auf YouTube. Es sind jetzt ganz aktuell vor allem diese kurzen Videos, also die Short-Videos, besonders beliebt. Und hier ist natürlich der starke Fokus auf dem Visuellen und damit auch zwangsläufig auch auf dem Körper.
Also das hat sich verändert auch?
Die Körperorientierung hat sich natürlich durch diesen visuellen Fokus verändert. Mhm. Also wenn wir jetzt dann denken zu Beginn an Facebook, wo noch Leute ihren Status reingetippt haben oder damals noch Twitter, jetzt X, wobei das ja auch zunehmend weniger relevant ist, wurde noch immer sehr textbasiert gearbeitet. Und was wir sehen, dass je mehr man sich visuellen Inhalten zuwendet, vor allem körperbezogenen visuellen Inhalten, desto negativer wirkt es sich auf unser Körperselbstbild aus, wo man ja schon mit im Thema sind.
Mhm. Und jetzt die Körper selber, also abgesehen davon, dass es mehr Körper sind, gab es da irgendwelche Entwicklungen, wie die vielleicht dargestellt oder inszeniert werden?
Was wir natürlich sehen, ist eine sehr starke Ästhetisierung. Aber da würde ich behaupten, dass das von Anfang an ja schon sehr war. Also man hat ja ein öffentliches Publikum. Das ist eben der Unterschied zu, wenn ich jetzt einfach in die Arbeit gehe oder in die Schule, dass ich sozusagen jene Menschen, denen ich auf dem Weg dort treffe, begegne. Sondern es hat ja gewisse Permanenz. Also diese Bilder sind ja online zugänglich und wahrscheinlich auch noch länger zugänglich. Das heißt, diese Bilder sind sehr stark kuratiert. Niemand postet einfach mal so schnell ein Foto von sich. Ja. In der Regel gibt es natürlich schon. Und mit der ganzen, mit den Faktoren Filtern und Facetuning und Retusche, zunehmend jetzt auch natürlich AI-Themen, werden die Bilder auch verfremdet und bearbeitet. Mhm. Klar, das ist ganz zentral.
Du beschäftigst dich ja in deiner Forschung unter anderem viel mit Health-Influencern. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wie so ein Account in der Regel aufgebaut ist, was für Inhalte da zu sehen sind?
Ja, also wenn wir jetzt über das Thema Fitspiration und Fitness und Health-Influencer sprechen, da sehen wir dann eine ganz klare Vermengung von Gesundheit und Schönheit. Und das ist auch generell eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir beobachten, dass sozusagen ein schöner Körper ist jetzt nicht mehr nur ein schlanker Körper, sondern er ist vor allem ein fitter und gesunder Körper. Und das bedeutet aber auch, dass sozusagen nur hungern reicht nicht mehr aus, sondern man muss auch investieren in gesunde Drinks und, weiß ich nicht, Detox-Getränken, also sehr stark konsumorientiert natürlich auch, aber eben auch in die Fitness. Und das heißt, wir sehen jetzt nicht reine Fitnessvideos und Bilder von Übungen, sondern das wird oft vermengt mit Ernährungstipps, sogenannten Mental Health Tipps. Also es ist ein großes Konvolut. Und das ist auch das, was wir in unserer Forschung sehen, dass wenn wir Jugendliche fragen, was sie da so sehen in Social Media, wenn sie Mental- oder Health-Influencern folgen, ganz allgemein, da haben uns die Jugendlichen 2000 verschiedene Posts zukommen lassen und wir haben das so analysiert, aber auch die Jugendlichen selbst haben diese zugeordnet. Und so ungefähr 10% waren zum Thema Mental Health. Und wenn wir da mal genau reinschauen, dann ist eigentlich der Großteil des Contents Yoga, Pilates und dieser ganze Lifestyle- und Fitness-Themen. Also das fand ich dann sehr interessant, dass sich das eben so vermischt.
Das klingt ja jetzt auch erstmal so, als könnte das durchaus auch positiv sein, oder? Also eben so ein bisschen Motivation, Sport zu treiben und auf den Körper zu achten. Gesundheit ist ja per se jetzt keine schlechte Sache.
Ja.
Ja, aber was sagt denn deine Forschung so? Also welche Wirkung hat das auf uns?
Es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Es kommt einfach ganz stark auf die Inhalte an. Also ich würde jetzt auch gar nicht sogenannte Gesundheitsinfluencer per se verteufeln, denn sie bringen ja durchaus Aufmerksamkeit auf Themen, die vielleicht vorher in der Gesellschaft weniger Öffentlichkeit erfahren haben. Wie gesagt, so wie du auch erwähnt hast, also mehr Sport zu treiben oder sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, ist ja per se nichts Verwerfliches. Aber wenn es eben zu einer Überästhetisierung kommt und das so als vermeintlich authentische Darstellung inszeniert wird, die aber eigentlich nicht realistisch ist für 0815 Menschen, die sich nicht den ganzen Tag mit diesen Themen beschäftigen, dann kommt es eben zu einer Unzufriedenheit, zu einem Gefühl von, ich sollte das eigentlich auch machen, zu einer zunehmenden Verinnerlichung von unrealistischen Körperidealen, aber auch Lifestyle-Idealen, die so gar nicht einzuhalten sind.
Ja, ich habe auch mal so ein bisschen verschiedene Accounts von den sehr erfolgreichen Influencerinnen vor allem angeschaut und da muss man ja halt auch einfach sehen, dass die, dass das der Job ist, den sie machen, oder? Und halt irgendwie wirklich so 24/7 sich mit diesen Themen auseinandersetzen.
Ja, aber da würde ich ergänzen, ich würde behaupten, dass viele junge Leute das ja auch wissen. Also Content Creator, das ist ja ein Berufswunsch für viele. Nur, und auch in der Vergangenheit, wenn wir jetzt über Werbung nachdenken oder vielleicht früher noch im Bravo Magazin, wo dann die Stars alle so unrealistisch schön zu sehen waren, da haben wir dann immer argumentiert, die haben ein ganzes Team, die für sie eben, dass sie ausleuchten, das Foto bearbeiten und schminken. Das wissen Jugendliche heute genauso. Zum Teil auch deswegen, weil sie ja diese ganzen Filter und alles auch selbst verwenden. Aber was wir in unserer Forschung sehen, dass das leider nicht davor schützt, dass es sich negativ auf unser Körper selbstbild auswirkt. Und das ist eigentlich das Traurige daran. Also nur das Wissen über all diese Manipulationstechniken scheint noch nicht zu schützen vor den tatsächlichen Effekten.
Die Zusammenhänge scheinen ja da recht eindeutig, oder? Also quasi je mehr Content man sich so reinzieht, desto unzufriedener wird man eigentlich mit dem eigenen Körper.
Ja, also die Effekte sind sozusagen, wenn wir jetzt in statistischen Maßzahlen sprechen, sind nicht sehr stark. Sie sind moderat, aber konsistent. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, welche Inhalte man konsumiert. Also Social Media Nutzung allgemein und Body Image ist zum Beispiel nicht so stark. Mhm. Allerdings, je mehr körperbezogene Inhalte man sieht oder eben sich mit gewissen Körpertrends und Body-Themen auseinandersetzt oder Schminkvideos oder selber Fotos von sich postet und hochlädt, desto stärker sind diese Effekte auf die Körperunzufriedenheit. Mhm. Und das ist bei Männern und Frauen gleichermaßen der Fall.
Ah ja, interessant. Also es gibt eben den Zusammenhang in den Daten, oder? Da ist ja auch immer die Frage, was ist Ursache und was ist Wirkung? Wie sicher bist du dir da?
Ja, also als Kommunikationswissenschaftlerinnen wollen wir natürlich den Medieneffekt immer untersuchen, aber man darf ihn natürlich nicht überschätzen. Also es gibt verschiedene Einflussfaktoren, wir nennen das so Sozialisationsfaktoren, die beeinflussen, wie unser Körper-Selbstbild sich formt. Und wir gehen davon aus, dass es drei große Sozialisationsfaktoren gibt. Das sind zum einen die Peers, also ja, unser Umfeld, und bei Jugendlichen auch noch die Eltern, die sehr maßgeblich beeinflussen, wie wir zu unserem eigenen Körper stehen. Und dann eben der dritte Faktor, Medien. Ich glaube nichtsdestotrotz, dass der Medienfaktor zunehmend an Bedeutung gewonnen hat, weil natürlich die Peers sind auch auf Social Media. Das heißt, es verlagert sich, und die permanente Verfügbarkeit. Ich werde nicht müde, das zu betonen, mit dem Smartphone in der Hosentasche kann jederzeit überall eigentlich kurz Social Media konsumiert werden. Und das heißt, man wird eigentlich immer wieder erinnert an diese Ideale oder an diese unrealistischen Ideale an der Supermarktkasse, in der Pause, auf dem Weg, in die Arbeit, im Bus. Also permanent, wenn man sich ja nicht umsieht, swipen Menschen durch Social Media und scrollen sich da durch. Und das ist natürlich schon nicht zu unterschätzen, dieser Einfluss.
Was stecken für vielleicht so psychologische Mechanismen dahinter, dass das uns so stark beeinflusst?
Also wir gehen davon aus, dass es hier zu sozialen Vergleichsprozessen kommt. Also grundsätzlich vergleichen wir uns als Menschen, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Aber hier in diesem Zusammenhang ist das Problem, wenn man so möchte, dass es ein unrealistischer Vergleich ist. Das heißt, es ist ein Aufwärtsvergleich. Und wir vergleichen uns mit etwas, das wir so auch nie erreichen könnten. Das sind pornfreie, unrealistische, wahrscheinlich bearbeitete Bilder. Und diese Bilder werden nach und nach über die Zeit verinnerlicht. Wir sprechen von einer Internalisation von Schönheitsidealen. Und diese Prozesse passieren unbewusst. Und wenn wir uns dann das nächste Mal in den Spiegel schauen oder bei einer Schaufensterfläche vorbeigehen und unseren eigenen Körper betrachten, dann vergleichen wir den mit unserem inneren mentalen Bild von, wie dem eigentlich ein Körper aussehen sollte oder idealerweise aussehen sollte. Und da entsteht natürlich eine Diskrepanz, weil man kann ja diesem Ideal gar nicht entsprechen.
Ja.
Und das führt dann in weiterer Folge zu eben dieser Körperunzufriedenheit. Und jetzt könnte man sagen, ja, das Körper, ein bisschen Körperunzufriedenheit, das ist ja nichts Schlimmes, aber es ist schon sehr präsent in sehr vielen breiten Bevölkerungsschichten, vor allem bei Frauen. Und es hat natürlich potenziell weitere negative Effekte jetzt auf das, in Bezug auf Essverhalten, Selbstwert. Ja, also wirklich sehr, sehr breite psychologische Folgen.
Ja.
Und vielleicht ein weiterer Mechanismus, der jetzt zwar nicht ein psychologischer Mechanismus ist, aber der eben im Kontext von Social Media total zentral ist, sind diese algorithmische Repetition, also diese Wiederholung. Wenn ich einmal mich für solche Themen interessiere, dann bekomme ich ja noch immer mehr von dem, was man schon konsumiert, und dann vielleicht auch noch naheliegende Bereiche. Also jetzt nicht nur Pilates, sondern dann auch noch Ernährung und dann noch Detox-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist ja dann ein ganzes Potpourri an Themen, die dann einem daran erinnern, dass man an seinem Körper arbeiten sollte.
Ja. Ja, genau, die Algorithmen sind ein guter Punkt. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich schaue jetzt nur Hundevideos und Inneneinrichtungen oder so, dann bin ich einigermaßen safe.
Also tatsächlich so genau, also wirklich jetzt mit unterschiedlichen Algorithmen wurde es nicht untersucht, aber was wir wissen von Forschung, also es wurden Algorithmen von Frauen, die eben eine Essstörung haben, untersucht. Und da wurde schon gezeigt, dass die ja sehr problematische Inhalte sich vornehmlich ansehen. Und wir wissen auch aus der Forschung noch vor Social Media Zeiten, aber ich gehe davon aus, dass die Effekte stabil sind, dass je weniger man sich mit körperbezogenen Inhalten ganz allgemein auseinandersetzt, desto positiver wirkt sich das auf unser Körperbild aus. In anderen Worten, je weniger ich meine Identität über mein Aussehen definiere, desto zuträglicher ist es meinem Körperselbstbild.
Also aus deiner eigenen Erfahrung, glaubst du, das ist überhaupt möglich, jetzt so Social Media zu konsumieren und solchem Content komplett aus dem Weg zu gehen? Weil jetzt zum Beispiel irgendwie, ich bin jetzt mit meinen Hundevideos so, ja, vielleicht irgendwie noch nicht wahnsinnig beeinflusst, aber dann zwischendurch kriege ich dann trotzdem immer diese ganzen Pilates-Videos.
Wahrscheinlich ist es schwierig. Wir haben natürlich keinen tatsächlichen Einblick in, wie diese Algorithmen ja programmiert sind. Aber wahrscheinlich wissen die Plattformen, dass du jung und weiblich bist und deswegen wahrscheinlich auch ein Interesse an Pilates hast und deshalb wahrscheinlich vielleicht auch ein Interesse an Yoga hast und deshalb werden dir diese Inhalte immer wieder ausgespielt. Das heißt, es ist eher unwahrscheinlich, dass man diesen Inhalten wirklich entgehen kann.
Macht es denn einen Unterschied, ob man nur konsumiert oder ob man auch selber postet?
Ja und nein. Also wir wissen, dass das Machen von Selfies Bearbeiten von Bildern sich negativ auswirkt auf das Körperselbstbild. Aber da gibt es dann unterschiedliche Befunde. Manche Studien zeigen dann nur, das Machen der Fotos ist ein Problem, aber wenn ich es dann poste, macht es keinen Unterschied mehr. Das ist das eine. Aber wir müssen uns ja auch die generellen Trends beobachten. Und wir sehen, dass eigentlich die Social-Media-Nutzung, wie sie sich heute gestaltet, ja weniger social ist als früher. Mhm. Wir verwenden vor allem Messenger-Dienste, sowas wie WhatsApp, um miteinander zu kommunizieren. Und TikTok und Instagram und YouTube und so weiter, wie früher das analoge Fernsehen. Nämlich vor allem eher als zur passiven Nutzung, zur Unterhaltung, wenn man so möchte, zur Ablenkung, Berieselung und Inspiration. Und dadurch ist man dem ja halt eher passiv ausgesetzt und nutzt das weniger aktiv. Aber eben hier sind wieder die Algorithmen, die dann eine Rolle spielen und sich dann eben verstärkt immer mit denselben Inhalten, ja, die dann ausgespielt werden.
Ja. Jetzt hast du ja auch schon erwähnt, diese psychologischen Mechanismen münden dann vielleicht auch in, ja, ein physisches Verhalten, oder? Also ich meine zum Beispiel im schlimmsten Fall eine Essstörung oder sowas. Aber was sind denn in der Regel die Folgen jetzt so auf körperlicher Ebene, oder? Also gehen Menschen dann eher ins Fitnessstudio oder dann direkt zum Schönheitschirurgen?
Also wir gehen einmal grundsätzlich davon aus, dass Medieneffekte nie direkt sind, sondern das sind immer mediiert. Das können positive als auch negative Effekte sein. In meiner eigenen Forschung zum Thema Fitspiration, ja, sehen wir keine unmittelbaren Effekte auf das Körperselbstbild. Andere Studien sehen das schon. Wir sehen ja eine höhere Motivation, Sport zu treiben. Das sind aber dann oft eben sehr extrinsische Motive. Also das heißt, ich mache den Sport, damit ich dann diesem Ideal entspreche. Wir wissen aber, dass da die Motivation dann nicht lange anhält. Also wer lange und regelmäßig Sport macht, hat auch Freude an der Tätigkeit an sich. Also sehr intrinsische Motivation und ja, ist sozusagen die langfristig bessere Strategie. Klar, es kann natürlich auch das Ziel sein, einen Körper ja fit zu halten und schlank zu bleiben beispielsweise, aber sozusagen seinen Körper zu formen, sehe ich das dann generell schwierig. Vielleicht noch ein Nebensatz zu dem Thema. Was wir da so beobachten, ist eine Form der Selbstobjektivierung, nämlich der eigene Körper wird zum Objekt, also gedanklich zum Objekt. Ich beobachte mich und denke mir, ich muss sozusagen die verschiedenen Teile meines Körpers bearbeiten und wie einen Gegenstand verbessern. Und genauso ist es ja auch, wenn wir jetzt auf Social Media schauen, die verschiedenen Übungen, die explizit für einen großen Hintern ausgelegt sind. Also das sieht man ja ständig, oder? Also wie Improve Your Glutes, so irgendwie so verschiedene Übungen. Also oder eben stark zu sein, ohne zu muskulöse Arme zu haben. Also das wird ja immer sehr stark, der Körper wie ein Objekt, der geformt und geformt werden soll, dargestellt.
Sind denn jetzt zum Beispiel Jugendliche oder gibt es bestimmte Gruppen, Altersgruppen oder Geschlechtsgruppen, die besonders vulnerabel sind?
Ja, es gibt Personengruppen, die besonders vorbelastet sein können. Also zum Beispiel Menschen, die von Haus aus ein schlechtes Körperbild haben, aber auch junge Personen. Ja, man muss dran denken, wenn man sich in der Pubertät befindet, der Körper verändert sich. Das ist halt generell eine Zeit der totalen Verunsicherung, der Orientierungssuche. Einerseits will man sich von den Eltern abnabeln, andererseits sucht man seine Peers und seine Identität. der Körper, wie gesagt, verändert sich. Das Thema an sich ist sehr salient. Das heißt, es ist jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass man sich mit dem Aussehen und dem Körper auseinandersetzen will.
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Und wenn dann genau in diese Phase dann diese sehr unrealistischen Bilder, die auf einen einschießen, sage ich jetzt einmal, dann kann das natürlich sehr negativ sein, vor allem wenn dann eben unrealistische Ideale verinnerlicht werden, die ja so gar nicht zu erreichen sind. Und das ist natürlich bedenklich und ein Problem für diese Gruppe. Mhm. Also Jugendliche und Frauen sind eher eben auch vorbelastet, weil sie ja von vornherein schon einen höheren Schönheits- und Aussehensdruck haben. Mhm. Nichtsdestotrotz sind auch, wie gesagt, ja, Männer davon betroffen. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass queere Personen auch tendenziell unter einem höheren Schönheitsdruck stehen, vor allem schwule Männer.
Katrin, wir haben für unsere Gäste immer so ein paar schnelle Fragen zum spontanen Antworten vorbereitet.
Gerne.
Würde ich dir mal stellen. Also, dieses Social-Media-Phänomen finde ich besonders spannend.
Oh je, so schnell. die Stories, die Tatsache, dass Videos dann wieder weg sind, das finde ich sehr spannend.
Diesen Social-Media-Trend würde ich am liebsten sofort abschaffen.
Die Vorher-Nachher-Bilder und das Zeigen von Schönheitsoperationen.
Was ich mir früher über meinen eigenen Körper erzählt habe und heute nicht mehr glaube.
Dass ich unsportlich bin und das denke ich heute anders.
Mein Guilty Pleasure im Internet.
Oh, da habe ich viele. Reality TV, genau. Und alles, was so dazugehört. Ich schaue mir auch ganz gern im Internet Kommentare über Reality TV an.
Sehr schön. Was ich trotz aller Kritik an Social Media mag.
Die Vielfalt. Inspiration für unterschiedliche Themen, die mir so vielleicht nicht im Alltag untergekommen wären.
Also kommen wir doch mal zu möglichen Maßnahmen oder sowas. Also es ist ja auch viel die Rede davon, dass vielleicht zum Beispiel die Anbieter den Content besser regulieren sollten, Altersbegrenzungen und so weiter, was natürlich in der praktischen Umsetzung immer schwierig ist. Wie siehst du das? Also gibt es da irgendjemanden, wo du findest, die sollten jetzt Verantwortung übernehmen? Politik oder Anbieter oder wer?
Ja, also ich glaube, dass es hier ein Potpourri an Maßnahmen brauchen wird. Einerseits müssen wir natürlich die UserInnen selbst stärken. Wir müssen Medienkompetenz stärker verankern, auch im Schulunterricht, jetzt nicht nur in Bezug auf das Körperbild, aber auch in Bezug auf InfluencerInnen, dass die ja auch Werbung machen und Produkte verkaufen wollen. Und das haben wir noch gar nicht angeschnitten, oder das Thema, aber das spielt da natürlich eine große Rolle hier. Aber auch Algorithmen verstehen lernen, zumindest das Grundprinzip, das finde ich wichtig. Also Aufklärung, das ist das eine. Aber natürlich sind auch die Plattformen nicht aus der Verantwortung zu nehmen. Wir wissen, dass sie ganz gezielt verschiedene Features integrieren, die dazu führen, dass wir das stärker und intensiver nutzen wollen. Also ganz bekannt dafür ist eben dieses Infinity Scrolling, also das ist endloses Scrollen. Mhm. Das macht was mit uns, nämlich das ist wie ein Spielautomatensystem oder ein Lootbox-System. Wir scrollen immer weiter, weil wir gar nicht wissen, was als nächstes kommt und das macht uns neugierig. Und da werden ganz gezielt spannende mit weniger spannenden Inhalten gezeigt und abgewechselt. Und das ist ein Problem, weil hier wir einfach ein absolutes Zeitgefühl verlieren. Ja. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob es gewisse Features, ob man die vielleicht, vielleicht nicht verbieten sollte, aber kennzeichnen sollte. Mhm. Und auch die Chance haben sollte, das denke ich auch, dass man nicht algorithmisch kuratierte Inhalte sieht, also nicht personalisierte Inhalte, dass das auch wirklich deutlicher ist. Das ist das eine und natürlich gewisse Inhalte auch gar nicht zu zeigen.
Mhm. Zum Beispiel?
Also alles, was in diese Richtung Essstörungen, Pro-Anna, Pro-Mir, was es so in der Vergangenheit auch gab, das auch wirklich stärker zu unterbinden, auch so Themen wie Selbstverletzung, da müssen die Plattformen mehr dagegen tun. Da sehen wir auch Unterschiede zwischen Instagram und TikTok beispielsweise. Da gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Und dass man eben gewissen Personengruppen diese Inhalte auch gar nicht so stark zeigt, kuratiert, ne? Dass man das auch abwählen kann. Und letztendlich, die Politik, ich finde das schwierig. Ich weiß, es ist ein heiß debattiertes Thema. Social Media Grenzen. Ich denke mir, wichtig wäre es, wenn sozusagen einmal die Grenzen, die offiziellen Altersbegrenzungen auch tatsächlich eingehalten werden. Das finde ich wichtig. Und dass es hier stärkere Kontrolle gibt. Auch die Eltern sind gefragt und ja, aber es ist schwierig.
Ja. Gibt es irgendwelche Entwicklungen, die du kommen siehst? Jetzt sagen wir mal zum Beispiel mit mehr KI-generierten Bildern oder so?
wir sind hier noch am Anfang. Ja, es gibt super spannende Entwicklungen und ich weiß auch noch gar nicht, was ich davon genau halten soll, jetzt so aus wissenschaftlicher Perspektive, weil sich da so viel tut. Ich glaube, wie mit fast jeglicher, ja, mit jedem technologischen Fortschritt wird es hier positive und negative Seiten geben. Wir wissen zum Beispiel, es gibt jetzt KI-generierte Models. Die können auch zu jeder Uhrzeit arbeiten und in alle möglichen Positionen verrenkt werden, ohne dass das irgendwie ja Schaden für die Personen nimmt oder halt für diese KI-Models. Also da tut sich eine neue Welt auf. Gleichzeitig sehen wir natürlich, dass dann oft weiterhin total unrealistische Bilder perpetuiert werden. Ich habe jetzt letztens gesehen, es gab einen Schönheitswettbewerb für KI-Personen. Aha. Und dieses KI-Model, das dann gewonnen hat, war extrem hypersexualisiert. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass wir da wieder 10 Schritte zurückgehen. Also das macht mir Sorge und natürlich die Nutzung von Filtern, dass eigentlich das natürliche ja zunehmend verloren geht. Ich denke, es wäre wichtig zu kennzeichnen, wenn KI-Filter verwendet werden. Mit Klammer auf, wir wissen eigentlich in der Forschung, dass das wenig Schutz hat. Klammer zu, nichtsdestotrotz denke ich, dass das wichtig wäre, dass man da informiert wäre.
Ja, ich war eigentlich überrascht zu sehen, dass das oft gar nicht passiert in irgendwelche Reels, die offensichtlich KI-generiert sind, einfach so irgendwie so im Feed auftauchen, ohne dass da jemand sich das so äußert oder so. Glaubst du denn, also so mit diesen ganzen Mechanismen, die du schon beschrieben hast, allgemein gesprochen, hat Social Media verändert, wie wir als Gesellschaft auf Körper schauen?
Ich denke ja. Ich denke ja. Ich habe letztens eine Studentin getroffen, die untersucht eben so verschiedene Trends in ihrer Masterarbeit und sie hat gesagt, ich sehe Menschen auf der Straße und würde behaupten, ich kann sehen, welchen Social-Media-Feed die haben.
Aha.
Und aufgrund der Ästhetik und des Trends, dem sie folgen.
Ja.
Das fand ich sehr spannend und dann habe ich jetzt auch mehr in die Richtung beobachtet. Mhm. Ja, also Medien haben wahrscheinlich immer schon sehr stark beeinflusst, wie wir uns wahrnehmen, unseren Körper wahrnehmen. Aber ich denke, dass sich das hier nochmal massiv verstärkt hat durch die permanente Verfügbarkeit, durch die Algorithmen, aber auch durch Likes. Also das ist ja wie ein sozialer Faktor, der eben noch ein Verstärkereffekt ist. Das ist wirklich qualitativ was ganz Neues, was es so vorher in der Form nicht gab.
Mhm. Ja, dann ist ja jetzt ein bisschen die Frage, was machen wir damit, oder?
Ja.
Vielleicht erstmal, hast du persönlich deine Mediennutzung vielleicht irgendwie verändert oder hast du da einen Tipp, was hilft?
Ich sage immer, das ist the $1 million question. Ich habe leider nicht die finale Lösung. Ich deinstalliere tatsächlich immer wieder gewisse Apps für gewisse Phasen, vielleicht weniger in Bezug auf das Körper-Selbstbild, aber weil es mir einfach sehr viel Zeit frisst, die ich anders nutzen möchte. Ja, ich denke mir, so mal, also ein bisschen ein Reality-Check hilft dann schon ganz gut, wenn man einfach mal ein bisschen offline geht, sich weniger mit diesen Inhalten beschäftigt. Ich habe das Gefühl, sehr viel passiert einfach auch im digitalen Raum. Und wenn ich dann einfach mal rausgehe und ich meine, ich bin Mutter von einer kleinen Tochter und mich mit anderen Eltern am Spielplatz mit den Kids trifft, da habe ich das Gefühl, dass dann das Thema Körper und Körperideal gar nicht so im Vordergrund ist, sondern wir unterhalten uns oft über ganz andere Dinge wie Kita-Keime und und die nächsten Urlaubsreisen, also das ist, glaube ich, generell ganz gut, auch wirklich mal versuchen, aus der Online-Welt ab und zu auszusteigen, ganz gezielt sich mit Dingen zu beschäftigen, die einem gut tun, vielleicht Hobbys reaktivieren, vielleicht wieder mal das Brettspiel, das zu Hause steht, abstauben und wieder mal gemeinsam eine Runde zu spielen. Ich weiß, das klingt ein bisschen boomermäßig, aber ich denke, wir leben in einer Zeit, wo, und das hat sich so wahnsinnig schnell verändert, wo wir permanent rund um die Uhr online verfügbar sind. Und ich glaube, wir müssen eben lernen, Zeiten für uns raus zu, so kleine Pockets of Time, so Momente zu finden, wo wir uns explizit nicht mit diesen Inhalten auseinandersetzen, weil wir sonst permanent in einem Aufmerksamkeitskonkurrenzdenken sind. Wo will ich jetzt meine Aufmerksamkeit hingeben? Will ich mich jetzt den Inhalten online widmen oder offline? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, gezielte Offline-Zeiten zu etablieren.
Und jetzt jenseits von Digital Detox, sage ich mal, also du hast ja auch schon Aufklärung erwähnt, hättest du vielleicht irgendwie so 2, 3 Sachen, die dir einfallen, wo du sagen würdest, das hilft, wenn man das im Hinterkopf hat, während man so durch seine Reels scrollt?
Ja, also ob es hilft, das will ich jetzt nicht so stark behaupten, aber ich würde es mir wünschen. Mhm. Also kritisches Scrollen, den Konsum bewusst gestalten, wirklich auch den Content reflektieren, vielleicht auch versuchen, mal ein bisschen Purging zu betreiben, also diese Inhalte zu entliken, die einem da entgegenkommen, also seinen eigenen Feed stärker zu kuratieren, versuchen, den eigenen Algorithmus zu verstehen und dann nochmal nachdenken, wie geht's mir jetzt eigentlich, wenn ich mir jetzt eine Stunde Schönheits-OPs-Videos angeschaut habe, es ist ja irgendwie spannend. Das ist ja total spannend und interessant. Ich bin ja auch neugierig, will ja wissen, wie dann die Person nachher aussieht. Aber was macht es mit einem? Und da vielleicht auch wirklich Abstand von solchen Inhalten zu nehmen und versuchen, die für einen positiven Seiten von Social Media für sich mitzunehmen.
Ja, sehr gut. Ich glaube, wir legen einfach alle mal das Handy aus der Hand und gehen raus, weil es ist ja Frühling.
Ja, es ist ein Traum. Heute regnet es zwar, aber an und für sich, es blüht und es ist, zwar leider blühen auch alle Birkenpollen, also für viele Leidgeplagte wie auch mich, natürlich nicht so ideal, aber es ist einfach ein Traum zur Zeit draußen, ja.
Katrin Kasai, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Das war's mit dieser Folge von NZZ Megahertz in unserer Staffel Körperkult. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Gedanken dazu habt, Fragen oder Anregungen, dann schickt uns doch gerne eine Mail an megahertz@nzz.ch. Weitere Informationen und Studien, an denen Katrin Kasai mitgearbeitet hat, verlinken wir in den Shownotes. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Ich bin Jenny Rieger. Tschüss!